Herzlich willkommen zu den Moor-Minuten, dem Podcast mit Wissen rund ums Moor. Mein Name ist Lisa Kaule. Am 21. Juli 2021 hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder eine Regierungserklärung zum Klimaschutz abgegeben. Eine der 5 vorgestellten Kernbereiche sind die natürlichen CO2-Speicher und genau einen dieser Speicher wollen wir uns in dieser Folge genauer anschauen, die Moore. Dafür begrüße ich Herrn Professor Dr. Giese-Herr Kaule, Moorexperte für Süddeutschland. Er hat viele Jahre das Institut für Landschaftsplanung und Ökologie an der Universität Stuttgart geleitet und sich dabei viel mit Mooren beschäftigt. Wie sind Sie eigentlich zu den Mooren gekommen?
1969 waren Moore auch schon ein Thema. Allerdings stand der großflächige Abbau damals im Vordergrund. Ich habe in meiner Dissertation und meiner Habilitation wissenschaftliche Argumente für den Moorschutz erarbeitet.
Sie haben früher das Institut für Landschaftsplanung und Ökologie an der Universität Stuttgart geleitet und sind seit einigen Jahren emeritiert. Herr Kaule, Sie haben in Ihrem Leben viel Zeit mit der Moorforschung verbracht. Wie würden Sie Moore genau definieren?
Moore sind Lagerstätten von nicht vollständig verrottetem Pflanzenmaterial. Ihre Entstehung ist abhängig vom Wasserhaushalt, also vom Niederschlag, der Verdunstung und dem Einfluss von Grund- und Oberflächenwasser. Sie haben sich generell in den vergangenen Jahrtausenden, aber insbesondere in den vergangenen Jahrhunderten verändert. Die stärkere Nutzung der Landschaft hat auch vor Mooren nicht Halt gemacht. Daher ist der derzeitige Zustand unserer Moore von der Moornutzung geprägt, also von Entwässerung, Grundwasserabsenkung, durch Wassergewinnung, Aufforstung, Grünlandmanagement und sogar Ackerbau. Natürliche Moore und naturnahe Reste sind sehr selten.
Können Sie einschätzen, wie wichtig die Moorforschung zum in der Regierungserklärung angesprochenen Thema Klimaschutz und Moore war und auch ist und sein wird?
Nur aufgrund fundierter Kenntnisse zur Ökologie und der Nutzungsgeschichte können Maßnahmen zum Moorschutz und der Entwicklung von Mooren erfolgsversprechend durchgeführt werden. Ich kenne leider viele Moorflächen, in denen gut gemeinte Maßnahmen eher kontraproduktiv waren.
Können Sie ein Beispiel nennen? Also wie muss man sich solche Maßnahmen vorstellen?
Die gängige Vorstellung von Mooren sind offene, nasse Flächen. Gehölze gelten als Störungen. Das ist oft richtig, aber wenn die Niederschläge nicht ausreichend sind, entstehen Waldmoore. Rodung von alten Bäumen, meist Birken, führt dann zu dichtem Jungwuchs. Die Torfmoose und die Moorpflanzen werden vollständig verdrängt. Oder ein anderes Beispiel. Bei dem Rückstau von Gräben in Hochmoore muss man sehr vorsichtig sein, denn die Wiedervernässung mit nährstoffreichem Wasser fördert wuchskräftige Arten. Die kleinwüchsigen, bedrohten Arten werden unterdrückt.
In den 70er Jahren inventarisierten Sie die voralpinen und alpinen süddeutschen Übergangs- und Hochmoore und führten 40 Jahre später eine Wiederholungskartierung durch. Zunächst einmal, was sind überhaupt Übergangs- und Hochmoore?
Für die Differenzierung der Moortypen ist der Wasserhaushalt ausschlaggebend. Werden die Moore überwiegend von See-, Bach- oder Hangwasser versorgt, spricht man von Niedermooren. Bei hohen Niederschlägen können Moose, insbesondere Torfmoose, über den Wasserspiegel hinauswachsen. Sie werden dann nur vom Niederschlag versorgt. Dann spricht man von Hochmooren. Übergangsmoore sind der Zwischentyp. Die Namen haben also nichts mit der Höhenlage der Moore zu tun, sondern nur mit dem Wasserhaushalt.
Okay, und wie würden Sie den derzeitigen Zustand der süddeutschen Moore einschätzen?
Ihr Zustand muss in den Niederschlagszonen differenziert werden und er ist sehr unterschiedlich in den Niederübergangs- und Hochmooren. Es gibt durchaus Erfolgsgeschichten, aber insgesamt ist der Zustand schlecht bis sehr schlecht. Am Alpenrand bei hohen Niederschlägen über 1400 mm im Jahr sind verheidete Moore wieder dicht mit Torfmoosen bewachsen. Sie wachsen also wieder. Die Übergangsmoore sind alle fast erloschen. das saubere Druckwasser aus dem Untergrund fehlt. Die großen Niedermoore sind weitgehend entwässert worden und die Reste überdüngt.
Sie haben sowohl positive wie auch enttäuschende Entwicklungen dokumentiert. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse der Wiederholungskartierung?
In den Alpen und am Alpenrand ist der Zustand generell besser und aufgrund hoher Niederschläge ist eine positive Entwicklung auch gut anstoßbar. Dann gibt es eine Übergangszone, in der der Zustand der Moore und ihre Entwicklungschance sehr stark von der Moorgeschichte und der Nutzung der Umgebung abhängt. In der Hochmoorregion gilt es vorrangig, den Torfabbau durch Wiedervernässung zu stoppen und die Neuansiedlung torfbildender Vegetation zu fördern.
Okay, Torfabbau. Was genau meinen Sie damit?
In diesem Zusammenhang verstehe ich unter Torfabbau nicht das Abgraben von Torf für Gartenbau oder sogar als Brenntorf, sondern die weitere Zersetzung von dem Torf durch den natürlichen Prozess der Oxidation.
Intakte Moore können viel CO2 speichern. Durch die Entwässerung und Kultivierung der Flächen wird das empfindliche Gleichgewicht gestört und die Moore geben Klimagase ab, anstatt sie zu speichern. Was bedeutet der zunehmend schlechtere Zustand der Moore für den Klimaschutz?
Aus einem Kohlenstofflager und Speicher wird eine bedeutende Klimagasquelle. Wichtig wäre es also, die Moore wieder in einen Zustand der Kohlenstoffhaltung und längerfristig sogar der Kohlenstoffspeicherung zu versetzen. Detaillierte Aussagen dazu können die Kollegen treffen, die sich intensiver mit der Treibhausbilanz unserer Moore beschäftigt haben.
Ihre Wiederholungskartierung liegt nun 10 Jahre zurück. In diesem zurückliegenden Jahrzehnt wurden die Auswirkungen des Klimawandels verstärkt spürbar. Gibt es seither neue besorgniserregende Entwicklungen?
In meiner Wiederholungsanalyse wurden bereits Schädigungen von Mooren durch Grundwasserabsenkung dokumentiert. Der Kampf ums Wasser wird härter. Meist ist jedoch nur von Industrie-Trinkwasser oder vom Wasser für die Landwirtschaft die Rede. Moore und ihr Wasserbedarf kommt nicht vor. Sie waren schon vor Jahrzehnten von Austrocknung betroffen und jetzt wird es noch gravierender. Verstärkt wird dies durch höhere Temperaturen und ein verändertes Niederschlagsregime, zum Beispiel Starkregen, die schnell abfließen, anstatt von Landregen, die langsam eindringen.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die süddeutschen Moore wieder, sagen wir, genesen zu lassen? Welche Maßnahmen würden Sie auch aus ökologischer Sicht befürworten?
Für den Moorschutz ist es wichtig zu berücksichtigen. Erstens, die Ziele müssen im Niederschlagsgradienten entwickelt werden, um so unrealistische Erwartungen zu vermeiden. Zum Beispiel offene Hochmoorweiten als Ziel, wenn das Endstadium nur Moorwälder sein können, da die Niederschläge nicht hoch genug sind. Die Entstehungs- und Nutzungsgeschichte gibt entscheidende Hinweise. Nutzungseingriffe können bis zu einem gewissen Grad rückgängig gemacht werden. Was nie war, kann jedoch auch nicht entwickelt werden, also auch nicht das Ziel sein. Der Nährstoffhaushalt, auch der Umgebungsnutzung von Renaturierungsflächen, muss einbezogen werden. Schutzzonen mit Extensivierung, Schutzwaldentwicklung, Hochwasserrückhaltung durch Überflutungsgebiete, Wasserqualität im Einzugsgebiet müssen verbessert werden. Die Pflege muss auch mit dem Ziel des Nährstoffentzugs durchgeführt worden, um torfbildenden Moosen bessere Lebensbedingungen zu bieten. Viertens, sehr wichtig ist das hydrologische Regime. Grundwassermanagement, Trinkwassergewinnung im Einzugsgebiet, Drainagen, auch Erhaltungsmaßnahmen von Drainagen sind zu unterlassen. Aus einer integrierten Analyse können dann zielgenau Maßnahmen für die jeweiligen Moore abgeleitet und verwirklicht werden.
Wir haben viel über die Probleme der menschlichen Nutzung der Moore und dem Einfluss des Klimawandels gehört. Was kann denn eigentlich jeder Einzelne von uns tun, um die Moore zu schützen?
Jeder Einzelne kann sich bemühen, torffrei zu gärtnern, also entsprechendes Gartenerdematerial zu kaufen, das garantiert torffrei ist. Jeder kann mit Trink- und Brauchwasser sehr sorgfältig umgehen, es sparen. Dachwasser gehört nicht in die Abwasserleitung, es sollte hausnah verrieselt werden.
Darf ich nachfragen, warum das Regenwasser von Dächern nicht in die Abwasserleitung eingeleitet werden sollte?
Wird das Wasser direkt in die Abwasserleitung eingeleitet, wird es auch direkt in die Flüsse weitergeleitet. Es sollte aber das Grundwasser speisen und das kann es nur, wenn es auf Flächen verrieselt wird.
Oh, das ist mir so gar nicht bewusst gewesen. Gibt es noch etwas anderes, was wir tun können?
Jeder, der verstanden hat, wie wichtig Moore sind, kann Gespräche und sollte Gespräche mit anderen suchen, um auch bei ihnen das Bewusstsein für Moore zu schaffen. Jeder Einzelne kann aber auch für den Moorschutz werben. Nur mit Unterstützung der Bevölkerung und der Akzeptanz der Flächeninhaber kann Moorschutz und Moorrenaturierung funktionieren und verwirklicht werden. Die Stille und die Schönheit der Moore in den süddeutschen Erholungsgebieten kann in Zeiten zunehmender Hektik und zunehmendem Chaos für viele ein Ort der stillen Regeneration werden.
Ganz vielen Dank, Herr Kaule, für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.